Wann habt ihr das letzte Mal ein Opfer gebracht oder irgendeiner bestimmten Situation, zum Beispiel eure Zeit eingesetzt? Jetzt haben wir ja von Irmgard auch gehört, oder? War ein Opfer, oder? Diese Woche hinzugeben. Das ist mal so die Frage, wenn ganz kurz mal überlegt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal ein Opfer gebracht? Ja, was ist das überhaupt, ein Opfer bringen? Ein Opfer ist ja etwas, das freiwillig ist. Sonst wäre es ja kein Opfer, oder? Sonst ist es etwas, das erzwungen ist. Ein Opfer ist etwas, das man freiwillig bringt. Und wir kennen ja zum Beispiel das Opfer des Lobes. Also wir haben jetzt gerade Opfer gebracht, indem wir Lob geopfert haben. Und das haben wir ja freiwillig gemacht. Und es ist etwas, das wir haben, das wir freiwillig geben. Und ein Opfer gibt man immer grundsätzlich für jemanden, der über uns steht. Und natürlich in unserem Kontext wissen wir, wenn wir Lob opfern, dann opfern wir dem wahren und einzigen Gott unser Lob. Nun im Hebräer 10 möchte hier einfach mal den ersten Vers lesen, Hebräer 10, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfer, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Wir kennen alle die Geschichte aus dem Alten Testament von Kain und Abel. Und oft ist der Schwerpunkt dann eher darauf, ja, das war der erste Mord. Aber dem war ja etwas vorausgegangen. Und das waren Opfer. Das sind die ersten Opfer, die erwähnt werden in der Bibel. Und wir sehen auch gar nicht, weshalb sie überhaupt wussten, dass sie opfern sollten. Und da nehme ich jetzt mal an, dass wahrscheinlich Gott das ihnen irgendwie klar gemacht hat. Wie auch immer hat er das wahrscheinlich dem Adam kommuniziert und er hat es weitergegeben. Und wir sehen hier bereits dieses Grundprinzip. Der Kain hatte von seiner Arbeit aus dem Acker entsprechend Früchte genommen und das dargebracht. Und Gott hat das nicht angenommen. Abel hat von den Schafen, die er hatte, das ist eigentlich der Name von Kleinvieh, oder, das er hatte, das Beste genommen und Gott geopfert. Und Gott hatte das wohlgefällig angenommen. Und da sehen wir jetzt dieses Grundprinzip hier drin. Kain wollte mit seinen eigenen Anstrengungen vor Gott das bringen. Und Abel brachte eines seiner Tiere und gab es Gott. Und hier ist dieses Grundprinzip. Letztendlich können wir mit dem, was wir sind und was wir haben, können wir nicht Gott gnädig stimmen. Können wir nicht irgendwie für unser Verfehlen, für unsere Sünden zahlen. Es ist dieses weitere Prinzip, man sagt eben der Substitution. Das heißt, jemand anders muss für mich zahlen. Und das sehen wir genau in diesem Opfer, das Abel gebracht hatte. Jemand anders zahlte mit dem Tod. Und dann sehen wir weiter in der Geschichte, wenn wir Abraham anschauen, Abraham war ja einer dieser Erzväter, wie wir sie nennen. Und Abraham war derjenige, der immer wieder einen Altar gebaut hat. Das ist ganz interessant. Es ist derjenige, der überall, wo er hingegangen ist, einen Altar gebaut hat. Aber der Altar war ja nur die Grundlage. Der Altar wurde gebaut für einen Zweck. Und der Zweck war eben, ein Tier zu opfern. Und so sehen wir in Abraham, unseren Glaubensvater. Er ist auch unser Vater, oder? Im Glauben. Das sagt uns Römer 4. Er hatte immer wieder das im Zentrum. Er wollte Gott ein Opfer bringen. Und dann später, und ich glaube, das erinnern wir uns ja hier jetzt im Abendmahl, das Passafest, dieser Auszug aus Ägypten. Was hatte Gott hier angeordnet? Was mussten sie nehmen? Ein Lamm ohne Fehl. Dann musste es geschlachtet werden. Keine Knochen durften gebrochen werden. Und das Blut, was musste sie mit dem Blut schon wieder machen?
Die Türpfosten.
Genau, die Türpfosten. Und als dann der Engel kam, der Gerichtsengel, dann sah er das Blut und ging vorüber. Und dieses wunderbare Bild ist natürlich eben, genau wie wir gelesen haben, ein Schattenbild auf Jesus. Und das ist ja das Wunderbare im Alten Testament. Da werden wir immer wieder unterwiesen und wir sehen, im Neuen Testament ist diese Erfüllung. Und die Erfüllung in der Person von Jesus Christus. Und jetzt eben gibt es nicht nur eine Begebenheit oder ein Opfer. Nein, es sind ganz viele verschiedene Opfer, die wir beobachten können im Alten Testament. Und alle diese zeigen auf Jesus hin. Und jedes Schattenbild zeigt uns einen ganz bestimmten Aspekt, einen bestimmten Bereich des Opfers. Weil das Opfer Jesu Christi ist so immens, so groß, so herrlich, dass es gar nicht mit einem einzigen Schattenbild irgendwie abbildbar ist. Und das sehen wir eben hier in diesem Passalam, dass er uns eben erlöst hat und uns eben die Möglichkeit gegeben hat, frei zu werden von der Versklavung der Sünde. Das ist ja vor allem auch Römer Kapitel 6 das Thema. Frei gekauft. Das ist so dieser Aspekt. Später dann am Sinai wurde ja das Gesetz gegeben. Und wir unterscheiden ja im Gesetz verschiedene Bereiche des Gesetzes. Und gerade das sogenannte Kultgesetz, oder wir nennen das auch das Zeremonialgesetz, das haben wir natürlich mehrheitlich im dritten Buch Mose. Und das beginnt ja, wenn ihr dort aufschlägt, mit all diesen Opfergesetzen. Ich weiß nicht, wer schon das letzte, oder sage ich mal, wann ihr das letzte Mal das dritte Buch Mose gelesen habt. Ja, müsst ihr euch jetzt nicht outen. Aber es ist meistens so, nicht gerade das Buch, das man sehr häufig liest, aber ich kann euch sagen, sehr viele Kostbarkeiten sind hier drin, wenn wir es mit der Brille vom Neuen Testament lesen und einfach sehen, da wird uns Jesus Christus dargestellt. Und es beginnt ja mit diesem Brandopfer. Das Brandopfer, das war ein Ganzopfer, sagt man denn. Das heißt, das Tier wurde geopfert und der Opfernde oder auch der Priester hatte keinen Anteil daran. Bei den anderen Opfern war es so, dass sie einen Anteil hatten, den sie nehmen konnten. Aber das Brandopfer, das wurde in Anbetung zu Gott, zu einem Wohlgeruch Gottes geopfert. Und das sehen wir durch Jesus Christus. Er dort am Kreuz, er hat sich freiwillig gegeben und wurde dort für Gott, für uns geopfert. Und in diesen 3 Stunden der Dunkelheit, von 12 Uhr bis 3 Uhr, ich glaube, Gott hat da genau diese Dunkelheit, das ist eine übernatürliche Dunkelheit. Das hat nichts mit einem Sonnenfinsternis oder so zu tun. Das ist alles Unsinn. Weil der Sonnenfinsternis geht nur eine kurze Zeit. 3 Stunden lang Dunkelheit. Da hat Gott eine Dunkelheit darüber gelegt. Eigentlich ähnlich wie ja auch in Ägypten. Einer der Plagen war ja diese Dunkelheit. Dunkelheit heißt, wir sehen nichts. Oder? Wenn es dunkel ist, dann können wir nichts wahrnehmen. Und für mich ist das ein Symbol auch. Es gibt einen Bereich von diesem Opfer, von diesem Opfertod am Kreuz, da können wir nicht hineinsehen. Wenn Jesus geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er als Mensch, war er verlassen von Gott. Und da hat er für uns gelitten. Und da können wir irgendwie nicht wirklich reinschauen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis. Etwas, das zwischen Gott Vater und Sohn, der eben Mensch geworden ist, da ist. Wo wir sagen müssen, das ist ein heiliges Geheimnis. Wir können nur anbetend dastehen und sehen, hier hat Jesus Christus sich vollkommen dem Vater hingegeben. Eben zum Wohlgeruch des Vaters. Da war er wohl, das war ihm wohlgefällig. Wir sehen dann, wenn es weitergeht, ich gehe jetzt nur auf die sogenannten blutigen Opfer, also Opfer, wo eben Tiere geopfert worden sind. Im 3. Kapitel, im 3. Mose, da haben wir das sogenannte Heilsopfer. Und wäre jetzt noch interessant zu schauen, was ihr in euren Übersetzungen für eine Übersetzung habt. Weil dieses Opfer hat oft verschiedene Übersetzungen. Und wenn man im Hebräischen schaut, ist das das Opfer des Shalom. Und Shalom verstehen wir wahrscheinlich alle, oder? Das ist eben der Friede. Deshalb heißt es manchmal Friedensopfer oder eben auch Heilsopfer. Es ist das Opfer des Shaloms. Und das zeigt uns eben genau, Gott hat hier durch Jesus Christus mit diesem Opfer Frieden geschafft. Und das ist ein Thema, das vor allem auch im 2. Korintherbrief so dargelegt wird, im Kapitel 5. Jesus Christus hat durch sein Opfertod uns mit dem Vater versöhnt. Das ist dieser Aspekt, der hier jetzt eben fokussiert wird. Wir sehen, hier haben wir direkt und unmittelbar auch Teil daran, indem wir eben versöhnt worden sind und Frieden haben mit Gott. Das ist in diesem Opfer vorgeschattet. Das dürfen wir uns freuen in dem, was Jesus für uns dort gemacht hat. Wenn wir weitergehen, lesen wir vom Sündopfer im Kapitel 4. Paulus sagt uns ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, die Sünden müssen bei einem gerechten Gott gerichtet werden und führen zum Tod, zum Todesurteil. Und hier wird eben fokussiert, dass Jesus dort am Kreuz für uns zur Sünde gemacht worden ist, damit wir Gerechtigkeit haben. So wird es uns auch von Paulus gesagt. Dort hat er den Tod für uns auf sich genommen, um eben letztendlich genau dieses Gerichtsurteil für uns stellvertretend aufzunehmen. Eben diese Stellvertretung, das ist in jedem Opfer immer wieder, schwingt das mit. Der Opfernde steht hier und stellvertretet. Für ihn ist dieses Opfertier, das eben geschlachtet worden ist und gestorben ist. Und dann haben wir noch ein weiteres Opfer, das ist das Schuldopfer. 3. Mose 5, 14 und folgende. Und hier geht es nochmals um einen anderen Aspekt. Mit jeder Sünde steigt unser Schuldenberg. Und wir kennen das ja, oder? Manchmal hören wir von anderen, oh, ich bin verschuldet. Und irgendwie ist das wie eine Schuldenspirale. Und anstatt, dass ich rauskomme, gibt es immer mehr Schulden. Und wir können das auch beim Staat beobachten. Schaut mal bei gewissen Staaten, oder? Je mehr Schulden, umso mehr Schuldendienste. Am Schluss ist das wie so eine Schuldenspirale. Und bei uns, wenn wir das anschauen, bei uns Menschen ist es genauso vor Gott. Es ist eine Schuldenspirale. Jede Sünde, jeder unreine Gedanke, jedes böse Wort gegenüber einem anderen, jede sündige Tat, boah, wieder auf dem Konto etwas drauf, oder? Nochmals etwas drauf. Und jetzt ist das Problem, ich kann es nicht zahlen. Das Dumme ist hier, weiß ich, ob das auch schon mal so gegangen ist, er sei an einem Ort, wollt zahlen, oh, ich habe nicht die richtige Währung. Dummerweise vergessen zu wechseln und die nehmen keine Schweizer Franken. Ja, beim Schweizer Franken manchmal drücken sie auch ein Auge zu, oder? Aber vor Gott geht das nicht. Das auf der Schweizer Franken gilt da nichts. Wir können nicht zahlen. Wir haben keine Währung. Und wir sehen das ja auch in vielen Religionen, dass eben Menschen versuchen, mit eigenen Anstrengungen das zu bezahlen, abzuarbeiten. Irgendwie, indem sie vielleicht anderen Menschen helfen, sich voll einsetzen, oder aber, dass sie sich selber kasteien, oder dass sie denken, ja, ich muss irgendwie, ich weiß nicht, wohin gehen, Pilgerfahrt oder weiß ich nicht was. Sie versuchen damit, diese Schuld abzuzahlen. Und sie hoffen dann, oder, wenn sie dann mal vor Gott sind, dass auf der Waage, oder, dass das dann doch gut aussieht, oder? Und zum guten Glück haben wir das erkennen dürfen. Es ist eben gar nicht so. Also die schlechte Nachricht ist, ich kann überhaupt nichts abzahlen. Die gute Nachricht ist, Jesus hat alles bezahlt. Dort am Kreuz ist er für uns zu diesem Schuldopfer geworden. Er hat diese Schuld, man sagt denn im richtigen Ausdruck, gesühnt. Er hat eben vor Gott für das bezahlt. Und Gott, der heilige und gerechte Gott, ist mit dem zufrieden. Befriedigt. Er kann das annehmen. Und das ist etwas Wunderbares. Da dürfen wir wirklich sagen, wow, ist das überhaupt fassbar, dass alles bezahlt ist? Wir haben es im Gebet mal heute Morgen schon auch gehört. Nicht nur, was vergangen ist, sondern wir wissen, dass wenn wir auch Erlöste sind, wenn wir Kinder Gottes sind, solange wir noch in diesem Fleisch hier sind, noch in diesem Leben sind, ist die Sünde, und das ist der Römer 7, die Sünde ist immer noch da. Aber sie hat keine Macht mehr über mich. Das ist natürlich das Wunderbare. Aber sie ist noch da. Und dummerweise zeigt sie sich auch immer wieder nur. Aber wir wissen, auch für das ist bezahlt. Und natürlich, wir wollen nicht sündigen. Das ist der Unterschied. Ich will nicht sündigen. Ich möchte Gott gefallen. Ich möchte nicht den Heiligen Geist betrügen. Ich möchte, dass Gott wohlgefällig schauen kann. Oder ihr seht, das ist der Unterschied. Und trotzdem passiert es immer wieder. Wenn wir einfach ehrlich sind. Und auch 1. Johannes 1 sagt uns, wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, ja, dann sind wir Lügner. Oder das geht gar nicht. Aber wenn ich weiß, Jesus hat dafür bezahlt, gesühnt, es ist vor Gott in Ordnung gebracht, dann darf ich wirklich wie diesen inneren Frieden auch haben, sagen, jawohl, ich darf als Kind Gottes vorangehen und hoffe, dass ich immer wieder natürlich bereit bin, mich auch korrigieren zu lassen, verändern zu lassen. Da haben wir ja auch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist eine wunderbare Gabe und das ist einmalig seit Pfingsten. Der Heilige Geist in uns, gemäß Titus 3, transformiert uns ja, verändert uns ins Bild von Jesus Christus. Das ist etwas Wunderbares. Und diese Grundlage, das hat eben letztendlich Jesus Christus für uns vollbracht. Und diese Bilder, ich habe jetzt nicht alle Opfer, es gäbe noch ein paar Opfer, die man noch hinzufügen konnte. Ich möchte euch einfach ermuntern, forscht in der Schrift, sucht mal nach diesen verschiedenen Opfern im Alten Testament und versucht immer wieder eben das in Verbindung zu bringen mit dem Werk von Jesus Christus und zu sehen, was wird hier über Jesus und sein Werk ausgesagt. Was kann ich hier neu entdecken? Und dann, wenn ich wieder etwas entdeckt habe, führt das auch zu Freude und zu Dankbarkeit. Und das kann ich im Gebet dann auch wieder dem Herrn Jesus sagen. Versteht ihr, das ist ja dann eben die Gemeinschaft auch, die wir mit Gott pflegen dürfen, täglich. Indem ich forsche im Wort Gottes, lese, das zu mir sprechen lasse und Gott mich immer wieder Sachen entdecken lässt. Und eben wichtig, wir nähern uns dem Wort Gottes mit Gebet und dann aus dem heraus ergibt sich wieder Gebet. Ergibt sich wieder dieser Dialog oder mit Gott, dass er zu mir reden kann und ich aus meinem tiefsten Herzen heraus wieder zu ihm reden kann. Wir gehen mal zurück zum Hebräertext. Er erzählt uns hier, wir wissen ja nicht genau, wer das jetzt geschrieben hat. Das hat übrigens Gott ganz bewusst gemacht. Oder es gibt viele große Abhandlungen, wer könnte denn jetzt hier der Autor sein? Ist das jetzt der Paulus, der Apollos, der Barnabas oder doch noch jemand anders? Das ist offensichtlich gar nicht wichtig, sonst hätte Gott das klar offenbart. Übrigens könnte man nachschauen, es gibt ja sehr viele Zitate vom Alten Testament im Hebräerbrief. Außer an einem Ort, wo David erwähnt wird, wird nirgends erwähnt, wer das geschrieben hat. Also der menschliche Autor tritt total in den Hintergrund. An einem Ort heißt sogar, und der Heilige Geist hat gesagt. Und dann wird Psalm 94 zitiert. Also ganz spannend, im Hebräerbrief ist dem menschlichen Autor und alttestamentlichen Autor ganz im Hintergrund. Weil im Vordergrund steht eben Jesus Christus. Er wird uns hier dargestellt als der, der erhabener ist über alles. Das beginnt schon ganz zu Beginn. Erhabener über die Propheten, erhabener über die Engel, erhabener über Mose, erhabener über Josua, weil er zur wahren Ruhe führt. Erhabener aber eben auch letztendlich in dem, was er gemacht hat im Neuen Bund. Erhabener eben im Opfer auch. Das sehen wir heute ganz speziell. Und auch noch erhabener über das Heiligtum. Oder das irdische Heiligtum, das war hier für eine bestimmte Zeit. Aber er ist mit seinem Blut ins wahre Heiligtum eingegangen, im Himmel. Das auch wieder weit besser ist. Also das ist immer wieder das Thema hier. Im Hebräerbrief. Und das müssen wir auch hier jetzt so mitnehmen. Und wir haben ja da begonnen, eben das Gesetz, ein Schatten oder ein Schattenbild. Und manchmal reden wir auch von der sogenannten Typologie, habt ihr auch schon gehört, oder Typologie, das heißt ein Typus, das ist eben im Alten Testament ein Schattenbild und der Antitypus, das ist dann die Realität im Neuen Testament. Oder? Also wir haben hier eben diese Opfer und das Opfer von Jesus Christus ist die Realität. Übrigens, das kommt von der Druckkunst, oder? Das kennt ihr ja, oder den Typ, oder der wird draufgedrückt und der muss ja genau umgekehrt sein, oder? Damit dann das, was gedruckt wird, richtig dasteht. Oder? Das ist eigentlich hier der Hintergrund. Und Jetzt sagt er hier, alle diese Opfer, das waren ja Tausende, Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Opfertiere. Über diese ganze Zeit, beginnend bei eben Abel bis hin zu dem ganzen Opferdienst. Nur schon Salomon hatte ja Tausende von Tieren geopfert. Und alle diese Opfer, heißt es hier, die können den Hinzunahenden eben letztendlich nicht vollkommen machen. Denn, Vers 2, würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Also er argumentiert und sagt eigentlich, wenn so ein Opfer wirklich die Sünden weggenommen hätte, dann hätte man das ja nicht mehr wiederholen müssen, oder? Es musste aber immer wiederholt werden. Und doch, Vers 3, in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünde. Und da denkt er jetzt natürlich an den Yom Kippur, an diesen großen Versöhnungstag. Den haben die Juden ja diese Woche gefeiert. Und hier ist ein ganz bewusstes Erinnern, dieses Opfer, das eben für das Volk gemacht worden ist. Und nebenbei gesagt, der Hohepriester musste ja zuerst mal für sich selber opfern. Und dann durfte er erst für das Volk opfern. Und auch das ist ein Thema, das uns hier natürlich auch im Hebräerbrief gesagt wird. Jesus Christus ist eben auch viel erhabener als der Hohepriester vom Alten Testament, gemäß der Ordnung von Aaron. Ein Thema, das vor allem dann Kapitel 4, 17 bis und mit 7 dargelegt wird. Er ist eben der ewige Hohepriester nach der Ordnung von Melchisedek. Er ist der Hohepriester, der jetzt im Himmel ist und für dich und für mich einsteht. Und eben auch hier über dem Hohepriester vom Alten Testament steht. Und dann wird nochmals klar gesagt, Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Punkt. Das ist natürlich jetzt in den Ohren von Juden und natürlich von den damaligen Juden. Boah, das war gerade wie ein Stechen, oder? Was? Das gibt's doch nicht. Oder die haben das immer oft auch so gesehen. Und jetzt auf einmal, ja, das ist gar nicht so. Und deshalb ist das jetzt auch überflüssig geworden, obsolet geworden. Du musst gar nicht mehr Tieropfer bringen. Das nützt gar nicht mehr. Im Gegenteil, Gott hat an dem gar keinen Gefallen mehr. Deshalb ist es übrigens ganz wichtig, gerade, weil wir haben ja eine sehr, nehme ich mal an, alle hier auch eine positive Einstellung gegenüber Israel, weil wir wissen, das ist das irdische Volk. Aber denkt daran, die Bestrebung, einen Tempel zu machen und wieder Tieropfer zu bringen, das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass sie umkehren und Jesus erkennen als den wahren Messias. Und sie werden eben noch einem falschen Messias auf den Leim gehen. Und das wird noch ganz, ganz schwierig werden dort. Also wir sehen jetzt ja schon eine sehr schwierige Situation, das spitzt sich alles noch viel mehr zu. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, wir dürfen das nicht unterstützen, den neuen Tempel zu bauen. Das ist der Tempel für den Antichristen. Einfach, dass uns das noch bewusst ist. Kleine Klammerbemerkung. Also gehen wir mal zurück. Darum, Vers 5 jetzt, spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Das ist im Psalm 51, dieser Bußpsalm von David. Und Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Das ist Psalm 40. Und auch da kann ich nur euch ermuntern, lest in den Psalmen und vor allem auch mit diesem Blick, wir haben ja diese sogenannten messianischen Psalmen. Also Psalmen, in denen eben Prophezeiungen drin sind vom Messias, eben vom Gesalbten, von Jesus. Und wunderbare Psalmen. Wir kennen natürlich sicherlich alle eben den Psalm 22, das ich vorhin ausgesagt habe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau so beginnt dieser Psalm 22. Es gibt diese Psalmen, die so ganz klar auf das Kreuz ziehen oder so viel Inhalt haben. Psalm 22, Psalm 69, oder? Als Beispiel diese beiden ganz konzentriert. Aber wir haben viele andere Psalmen, in denen eben der Geist Jesu im Vorschattung und Prophezeiung spricht. Und das sehen wir, das wird jetzt hier genau so uns gesagt. Also wenn das der David geschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist, dann war es letztendlich auch der Geist Christi, der das gesagt hat. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Und das ist der Geist des Sohnes Gottes, der hier prophetisch gesprochen hat. Und wir haben es ja gehört, oder? Ich habe das im Hemberg angeschaut. Diese Fleischwerdung oder im Fachwort die Inkarnation Christi. Gott, der ewige Gott, wird Mensch. Ein Wunder. Die Person des Sohnes Gottes, Gott in Ewigkeit, nimmt menschliche Gestalt an, verbindet sich und bleibt ewig Mensch. Und als Mensch ist Jesus Christus jetzt im Himmel und wartet auf die Anweisung des Vaters, um wiederzukommen. Und das finde ich etwas Wunderbares. Ein Leib hast du mir bereitet. Und dann eben im anderen Vers, im Kapitel oder Psalm 40, siehe, ich komme. Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Mögt ihr euch erinnern an die Geschichte, die samaritanische Frau am Brunnen. Und dann kamen auch die Jünger und waren irgendwie besorgt. Sie sagten, ja, hast du denn nichts gegessen? Und dann hat er ihnen doch klar gesagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Oder den Willen dessen, der mich gesandt hat, zu tun. Das sehen wir immer wieder im Leben Jesu. Und dann sage ich, Mensch, das wäre schön, wenn ich das mal sagen könnte. Wenn das so wirklich verinnerlicht wäre in mir, dass das wirklich mein Brot wäre, den Willen Gottes zu tun. Oder in diesem sehen wir immer wieder auch dieses Vorbild von Jesu. Vers 8, vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben, Brandopfer, Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Er nimmt jetzt nochmals Bezug auf diesen Psalm 51. Ja, sie waren angeordnet. In diesem Sinne war das damals auch gut. Aber es war noch vorläufig. Oder das Alte Testament, was dort ist, oder was Gott dort in diesem ganzen Zeremonial- und Kultgesetz gegeben hat, war gut. Es war nicht falsch. Aber es war noch nicht die Vollendung. Es war eine Vorbereitung. Und im Galaterbrief, im Kapitel 3, sagte der Paulus, das Gesetz, und da meint er eben dieses Zeremonialgesetz, muss man übrigens immer gut unterscheiden, vielleicht kleine Klammerbemerkung. Wir unterscheiden zwischen dem Moralgesetz, eben so es nicht töten, so es nicht ehebrechen und so weiter. Das Moralgesetz, das ist nicht neu gegeben worden am Sinai. Das gab es schon vorher. Eben es war schon bei kein falsch, dass er den Abel umbrachte. Du sollst nicht töten. Also es ist ganz wichtig, oder, dieses Moralgesetz, das gilt auch heute für uns, oder, dass das nicht weggenommen. Sonst müsste man Paulibriefe lesen, da werden wir immer wieder ermahnt. Und diese Ermahnungen, die haben direkt mit diesem Moralgesetz zu tun. Das Moralgesetz ist nichts anderes als letztendlich ein klarer Hinweis, wie Gott ist. Das ist eben wichtig. Wir sind ja in seinem Bilde gemacht. Und deshalb ist das Moralgesetz eben zeitlos. Das muss man gut unterscheiden. Das Zeremonialgesetz, Kultgesetz, da wurde klar gesagt, Jesus Christus ist des Gesetzes Ende oder eben die Erfüllung, das griechische Wort Telos, das kann heißen Ziel oder Erfüllung. Das lesen wir dann in Römer 10 oder 4. Also das heißt, Jesus hat eben das erfüllt, aber da geht es eben um dieses Zeremonialgesetz. Und diese Opfer, die wir gelesen haben, sind genau diese, ein Teil von dem. Das heißt, das Zeremonialgesetz, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Paulus im Galaterbrief, dort sagt er eben, dieses Gesetz war ein Pädagoge. Ältere Übersetzungen sagen noch Zuchtmeister. Aber Zuchtmeister tönt irgendwie in unseren Ohren ein bisschen nicht gerade angenehm. Und im Griechischen ist es ja Pädagoge. Eben ein Pädagoge. Jemand, der uns unterweist, uns hinweist auf Christus hin. Und das ist eben hier das Wichtige, das wir erkennen müssen. All das wurde gegeben mit dem Zweck, letztendlich auf Jesus hinzuweisen. Es war aber eben nicht die Erfüllung und war deshalb dann zu diesem Zeitpunkt überholt. Und das ist genau auch die Botschaft des Hebräerbriefes, der ja eben an die damaligen Judenchristen auch geschrieben worden ist, das eben klar sagt, schaut, alle Gesetze, auch alle Festtage und so weiter, alles sind Schattenbilder auf Jesus hin. In Jesus sind die alle erfüllt. Das ist auch das Spannungsfeld heute vielleicht mit den messianischen Juden, oder? Die immer noch auch an, sage ich mal, vielen diesen Festen und so weiter im Festhalten. Und da hätten sie die Freiheit. Aber das wollen wir auch, sage ich mal, dem großen Herzen tragen, gemäß Römer 14 und 15. Nun, wenn wir weitergehen, sehen wir, Vers 9, dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Das Zweite ist jetzt eben das Reale, nämlich das Opfer von Jesus Christus dort am Kreuz. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Auch das ein Punkt, der immer wieder hier dargelegt wird. Diese Tieropfer im Alten Testament mussten immer wiederholt werden. Jesu Opfer ist ein für allemal. Da braucht es keine Wiederholung mehr. Deshalb ist auch irgendwelches Ritual heute, das quasi Christus nochmals opfert, ist Sünde, ist falsch. Also das ist ganz wichtig. Ein für allemal. Und auch wir können nicht in diesem Sinne ein Opfer bringen oder uns selber opfern für unser Heil. Das geht nicht. Also das ist eigentlich aus dem heraus ganz klar. Vers 11, und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst, bringt oft dieselbe Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber, jetzt wieder dieser Kontrast, dieser aber, eben Jesus Christus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seine Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das heißt, wir, du und ich, wenn wir glauben, das im Glauben annehmen, sind wir vollkommen gemacht. Und das ist wirklich etwas Wunderbares. Wir dürfen in dem wirklich ruhen. Und wir werden auch in Ewigkeit, und das sehen wir ja in der Offenbarung, wie wird uns dort Jesus dargestellt? In Kapitel 5. Könnt ihr euch erinnern? Offenbarung 5 erscheint Jesus als das Lamm wie geschlachtet. Sehen wir, da wird dann wirklich das nochmals ganz bewusst in Erinnerung gerufen. Das ist das so Zentrale. Er, der für uns eben geschlachtet worden ist. Nun dürfen wir das für uns annehmen. Wir dürfen uns freuen an dem und auch dankbar sein, weil wir nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes das überhaupt sehen können. Dass unsere Augen geöffnet worden sind, das ist wirklich Gnade. Unsere Verantwortung ist, dass wir es annehmen. Sagen ja. Und wir können jetzt aus Dankbarkeit in Beantwortung von dem mit unserem Leben und mit unserer Hingabe, und das ist jetzt Römer 12, können wir in diesem Sinne unser Leben als Opfer wieder hingeben. Römer 12, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmung Gottes, und jetzt heißt es, eure Leiber, oder man kann auch sagen, eure Leben, darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, der gute, wohlgefällige und vollkommene. Also wir dürfen jetzt wirklich sagen, Herr Jesus, da bin ich. Du hast mich erkauft. Du hast mich erlöst. Du hast meine Schuld bezahlt. Du hast mich versöhnt. Ich darf mich freuen in diesem neuen Leben. Auch mit dieser Zukunftshoffnung. Wenn du wiederkommst, dann werde ich verwandelt werden. Oder wenn du mich vorher zu mir rufst, darf ich bei dir sein. All das darf ich dankbar aufnehmen. Und jetzt ist der vernünftige Gottesdienst, dass ich sage, das ist mein Leben, nimm es. Gebrauche du es. Und dass ich wirklich mit meinen Lippen ein Opfer der Dankbarkeit